Gedanken zum 9. Kapitel des Johannesevangeliums. Dieses ganze Kapitel nimmt sich das Johannesevangelium Zeit, um die Geschichte von einem Menschen zu erzählen, der blind geboren wurde. Und dieses Drama, das hier erzählt wird, macht mir schnell klar, dass es nicht um etwas Vergangenes geht, sondern um mich. Dass mich diese Erzählung hineinziehen möchte, mich verstricken möchte in diese vielschichtige Geschichte. Dass das Evangelium seinen Hörerinnen die Augen aufgehen lassen möchte. Dabei wären sie am Anfang ja fast vorbeigegangen an dem Menschen, dem Blindgeborenen. Aber wie so oft ist es eine Frage, die aufbricht und alles ins Rollen bringt. Ist er schuld, fragen die Schülerinnen von Jesus, oder seine Eltern? Aber Jesus will von Schuld nichts wissen. Kein Blick zurück in die Vergangenheit, keine Klärung von Fehlverhalten. Es geht nicht um Schuld. Eher schon, was ist jetzt Sache? Was könnte das sein? Die Werke Gottes sollen offenbar werden. Okay, das ist Verkündigungssprache, ein bisschen abgehoben, eher für Insider. Wenn wir versuchen zu übersetzen, könnte es heißen, am Handicap, in diesem Fall am Blindsein, sollen die Werke Gottes offenbar werden. Nicht auf der Sonnenseite, nicht im Glück, nicht in der Fülle, sondern im Schatten. In der Bedrängnis, im Mangel. Das ist fast logisch, denn wenn schon alles hell ist, würde man das Licht ja gar nicht ausnehmen können. Also kommt das Licht in die Finsternis. Johannes 1. Das wissen wir spätestens seit Weihnachten, beziehungsweise vom Anfang des Johannesevangeliums. Apropos Licht. Im Kapitel 7 des Johannesevangeliums war vom Laubhüttenfest die Rede, dem großen Erntefest zur Zeit Jesu, in dem man 8 Tage in Hütten wohnt und die Erzählung von der Wüstenwanderung Israels erinnert. Am Tempel wurden in diesen Festtagen große Feuer entzündet. Viel Licht also. Aber wir wissen, dass Jesus diesem Tempelspektakel zumindest reserviert gegenübergestanden ist. Im Johannesevangelium wird die Austreibung der Händler aus dem Tempel ja schon im 2. Kapitel erzählt. Das ist historisch mehr als unwahrscheinlich. Einen solchen Affront gegen die wesentlichen Wirtschaftsbetriebe der damaligen Zeit hätte Jesus nicht so lange überlebt. Aber daraus folgt die Aufforderung. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Wir. Da können wir uns nicht mehr heraushalten. Deshalb hilft auch die Frage nicht weiter, was ist damals wirklich passiert? Denn daran hat das Johannesevangelium kein Interesse. Es ist auch nicht von Wundern die Rede. Das Wort kommt im Johannesevangelium gar nicht vor, sondern von Zeichen. Und ein Zeichen weist darauf hin, wo Lebensmöglichkeiten liegen. Es will zur Entfaltung bringen, will aufblühen lassen, will Leben stiften. Und so ein Zeichen setzt Jesus. Der von Gott Gesandte sendet den Blindgeborenen zum Teich. Und der Teich heißt Schiloach, Gesandter. Deutlicher kann man es den Zuhörerinnen wohl nicht mehr sagen. Es geht darum, sich von Gott senden zu lassen, den Schleier von den Augen abzuwaschen. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, heißt es im 4. Vers. Aber jetzt beginnt die Diskussion. Die Einwände all derer kommen, die sich nicht in diesen Sog des Lebens hineinziehen lassen wollen, die lieber Zuseherinnen bleiben möchte. Ich entdecke diese Reaktion auch in mir und auf gut Wienerisch hieße die Frage, ja, darf er denn das? Darf er denn am Schabbat dem Leben zum Durchbruch verhelfen? Darf er denn am Schabbat die Werke dessen tun, der uns gesandt hat? Und dessen größtes Werk sozusagen der Gipfel der Schöpfung nach Genesis 1, der Schabbat ist? In diese Fragen verpacken die Zuseherinnen ihre Vorstellungen und Spielregeln, die ihrem Bild von Gott entsprechen. Und so geht der Diskurs hin und her. Er ist geprägt von den Spannungen innerhalb der jüdischen Gemeinde und konfrontiert uns mit Vorurteilen, die aktueller kaum klingen könnten. Die Rollen in dem Drama sind geschickt verteilt. Zwei Verhöre, ständige Konfrontationen, Geständnis unter Druck. Die Eltern distanzieren sich. Fragt ihn selbst. Die Theologen pochen auf die Einhaltung des Schabbat. Und letztlich wird der sehend gewordene, der sich zuerst selbst noch gar nicht bewusst ist, was da an ihm geschehen ist, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Um sich nicht betreffen zu lassen, wird über etwas gesprochen. Mann statt sich, sollen statt dürfen, niederhalten statt beleben. Der sehend gewordene ahnt immer noch nicht, was den Zuhörerinnen langsam dämmert. Ich weiß nicht, wer er ist, aber er hat mir die Augen geöffnet. So geht das Augenöffnen auch bei Jesus nicht schlagartig. Langsam nur wachsen wir hinein in diese Beziehung zu ihm. Das gesteht uns auch das Johannesevangelium zu. Aber da hinein fragt Jesus diesen Menschen: Vertraust du dem Menschensohn? Wem? Fragt er. Aber er ahnt, es geht ums Vertrauen darum, dem Gott des Lebens zu vertrauen. Da sagt Jesus: Ich bin's. So wie er letzten Sonntag zur Frau am Jakobsbrunnen in Samarien gesagt hat: Ich bin's. Und er fügt hinzu: Ich bin gekommen, um zu richten. Das bedeutet nicht verurteilen. Die Zusage von Johannes 3,17, nicht zu richten, sondern zu retten bin ich gekommen, die bleibt bestehen. Aber der Kontext macht es klar, es geht darum, es richtig zu machen, damit die Blinden sehend werden und die Sehenden blind. Schon wieder so ein Paradox, aber das passt zu Jesus. Und da wendet sich das Johannesevangelium direkt an die Hörerinnen. Hältst du dich für sehend? Kennst du die Vorgaben deiner Religion? Weißt du, was man am Schabbat darf und was nicht? Legst du Gott fest? Gestehst du ihm den Handlungsspielraum zu, der in deinen Plan passt? Dann ist dir nicht zu helfen. Wer sich in dieser Weise für sehend hält, sieht das Eigentliche, das Wesentliche nicht. Das unterstreicht auch die heutige Lesung aus dem Alten Testament. Aber wer blind ist, dem können die Augen geöffnet werden für die Fülle des Lebens, die dieser immer wieder neue schöpferische Gott für uns bereithält. Seine Werke müssen wir tun, aber nicht auf der Sonnenseite, nicht im Glück, nicht in der Fülle, sondern im Schatten, in der Bedrängnis, im Mangel. Und davon gibt's ja immer genug.